Einen schönen guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob du diese Situation in deinem Leben kennst, wenn alles gut läuft. Wenn alles so läuft, wie du es dir vorstellst und du wirklichen Segen erlebst, wirklichen Erfolg erlebst und du fragst dich dann schon irgendwo in deinem Hinterkopf, wann kommt der große Schlag? Wann kommt der große Moment, wo sich all das wieder ändert und die schlechte Zeit kommt? Denn so läuft es im Leben, nicht wahr? Es läuft alles gut und irgendwann kommt die nächste Periode, wo alles irgendwie schlecht laufen muss. Wir erwarten dann schon diese etwas dunklere Zeit. Denn die wenigsten Menschen erleben in ihrem Leben dauerhaft eine gute Zeit. Das Leben ist irgendwie vermischt. Vermischt mit Zeiten der Freude, Zeiten der Trauer, Zeiten des Glücks und Zeiten des Unglücks, Zeiten des Erfolgs und des Misserfolgs. Und wenn wir dann in eine dunkle Zeit geraten, wenn wir dann in eine Zeit unseres Lebens kommen, die irgendwie schwierig ist, dann fragen wir uns immer wieder zu Recht, wie auch dieser Titel der Predigt heute heißt, wie sind wir hier nur gelandet? Wie konnte es nur so weit kommen? Was habe ich falsch gemacht, dass Gott jetzt so eine dunkle Zeit in meinem Leben zulässt? Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich vergessen? Was habe ich übersehen in meinem Leben? Warum habe ich es verdient, dass Gott so mit mir umgeht? Und warum übrigens geht es den anderen immer gut, während ich häufiger solche Phasen des Unglücks erlebe? Und das wollen wir heute gemeinsam lesen und studieren in diesem ersten Text, in der Einführung in das Buch Exodus. Ich werde versuchen, durch dieses Buch hindurch zu predigen. Und es wird gewissermaßen eine Reise sein. Deshalb lasst uns einmal aufschlagen und die ersten Verse des Buches lesen. Zweiter Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1. Ich möchte bis Vers 14 lesen. Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten kamen. Mit Jakob kamen sie, jeder mit seinem Haus. Ruben, Simeon, Levi und Juda, Issachar, Sebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, Aser. Und alle Seelen, die aus den Lenden Jakobs hervorgegangen waren, waren 70 Seelen und Josef war in Ägypten. Und Josef starb und alle seine Brüder und jenes ganze Geschlecht. Und die Kinder Israel waren fruchtbar und wimmelten und vermehrten sich und wurden sehr, sehr stark. Und das Land wurde voll von ihnen. Da stand ein neuer König über Ägypten auf, der Josef nicht kannte. Und er sprach zu seinem Volk, siehe, das Volk der Kinder Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan. Lasst uns ihm gegenüber klug handeln, dass es sich nicht vermehre und es nicht geschehe, wenn Krieg ausbricht, dass es sich auch zu unseren Feinden schlage und gegen uns kämpfe und aus dem Land hinaufziehe. Und sie setzten Fronvögte darüber, um es mit Lastarbeiten zu unterdrücken. Und es baute dem Pharao Vorratsstädte, Pithom und Ramses. Aber so wie sie es drückten, so vermehrte es sich und so breitete es sich aus. Und es graute ihnen vor den Kindern Israel. Und die Ägypter zwangen die Kinder Israel mit Härte zum Dienst. Und sie machten ihnen das Leben bitter durch harten Dienst in Lehm und in Ziegeln und durch allerlei Dienst auf dem Feld neben all ihrem Dienst, zu dem sie sie zwangen mit Härte. Soweit der Text, den wir uns heute ansehen möchten. Und in gewisser Weise ist das zweite Buch Mose eine direkte Folge des ersten Buches. Man könnte sagen, es ist wie die zweite Staffel einer Serie. Und man sollte besser Staffel 1 gesehen haben, um Staffel 2 einigermaßen verstehen zu können. Es ist nicht ganz gut, wenn man direkt irgendwo mitten in dieser Geschichte einsetzen würde und versuchen würde, es zu verstehen, wenn uns all das, was vorher geschehen ist, fehlt. Gott führt hier eine Geschichte weiter, die bereits früher begann. Und damit wir heute auch gut in diese Geschichte hineinkommen, werden wir immer wieder auch springen zwischen dem ersten und dem zweiten Buch. Aber drei Dinge möchten wir heute sehen. Und das erste ist, Gott ist immer noch derselbe. Gott ist immer noch derselbe. Das zweite Buch Mose beginnt mit einem Wort, das wir hier lesen, und es ist und. Es beginnt mit dem Wort und. Man beginnt kein neues Buch mit dem Wort und. Man beginnt vielleicht ein zweites Kapitel mit dem Wort und das tut dieses Buch hier ganz anders wie das erste Buch Mose. Hier beginnt es mit den Worten im Anfang. Hier beginnt Gott eine Geschichte zu schreiben. Im Anfang tut Gott etwas, aber hier geht es weiter. Es ist eine Geschichte, die sich fortzieht und. Es beginnt mit einer Aufzählung von Personen, die mit Jakob, der im ersten Buch Mose dann den Namen Israel bekommt, mit seinen Söhnen nach Ägypten kommt. Nachdem sie sich mit ihrem Sohn und Bruder Josef versöhnen, lädt er sie ein, nach Ägypten zu kommen, um sie dort zu versorgen, ihnen Land zu geben, ihnen Essen zu geben, dass sie dort leben und dass sie vereint sind als Familie. Aber bereits vorher, bevor es soweit kam, sind einige Dinge passiert. Und damit wir diesen Gedanken nachvollziehen können und auch die Problematik des zweiten Buches Mose, lasst uns kurz in das erste Buch Mose hineinschauen, um einen Einblick darin zu finden, was Gott uns auch heute dadurch zeigen will, aber was Gott auch vor dieser Geschichte bereits getan hatte. Angefangen mit Abraham. Natürlich geschieht noch vorher einiges. Gott schuf die Welt und so weiter und danach fällt sie von Gott ab und so. Aber ich möchte heute vor allem bei Abraham anfangen. In 1. Mose 12 bekommt dieser Abraham eine Verheißung von Gott. Gott offenbart sich ihm und ich möchte diese paar Verse mal vorlesen aus 1. Mose 12, Vers 1. Und der Herr hatte zu Abraham gesprochen: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen und will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will die segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Lot ging mit ihm. Und Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Was wir also hier lesen ist, Gott beruft diesen Abraham und geht zu ihm und sagt ihm: Du, ich will dir ein Land geben, ich will mich dir offenbaren, ich möchte mit dir sein und ich möchte dich zu einer großen Nation, zu einem großen Volk machen und du wirst gesegnet sein, du wirst ein wahrer Segen sein für die Menschen und in dir werden alle gesegnet sein. Das ist die Verheißung, die er Abraham gibt. Das hört sich gut an, nicht wahr? Wenn Gott zu uns kommt und sagt: Du, ich habe einen großen Plan mit dir. Ich möchte Großartiges durch dich wirken. Das ist schon schwer, Nein zu sagen, oder? Aber gleichzeitig muss Abraham, um das zu bekommen, um diesen Verheißungen zu folgen, muss er sein Leben hinter sich lassen, muss alles zurücklassen, seine Familie, sein Hab und Gut und muss dem vertrauen, was Gott ihm gesagt hat. Und so zieht er los. Im Vertrauen, im Glauben zu Gott zieht er los. Und diese Worte Gottes gehen nicht einfach so von heute auf morgen in Erfüllung. Es dauert eine ganze Weile. So ist es auch für uns immer wieder schwierig, nicht wahr? Wir wissen, was Gott will und wir wissen, was er uns verheißen hat in seinem Wort, aber wir bekommen es nicht gleich so, wie wir es uns wünschen. Gott führt immer wieder andere Wege und so wandert dieser Abraham umher, ohne Heimat erstmal und ohne Kinder. Kinderlos. In 1. Mose 15, dann wiederholt Gott dieses Versprechen und macht es ihm klar. Er führt ihn heraus aus seinem Zelt unter diesen Sternenhimmel und macht ihm dort klar. In 1. Mose 15, Vers 5, der führt ihn hinaus und sprach: Blick doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und so wird deine Nachkommenschaft sein. Abraham glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Abraham glaubte Gott, er hängt sich an diese Verheißung Gott und er glaubt ihm, auch wenn sein Glauben und sein Handeln oft unterschiedliche Wege waren. Und er aus eigener Kraft versucht, ein Nachkommen für sich zu schaffen, aber Gott macht sein Versprechen fest und er schenkt ihm diesen Nachkommen, diesen Sohn. Und auch diese Geschichte geht weiter und Gott hat auch eine Geschichte für seinen Sohn und er führt diese Geschichte weiter. Und auch Isaak erhält ein Versprechen von Gott und Gott bestätigt seine Nachkommenschaft und bestätigt den Segen nochmal für ihn. Und so geht diese Geschichte weiter über Isaak, zu Jakob und von Jakob ausgehend zu seinen 12 Söhnen. Und Gott offenbart sich ihnen und führt sie durch ihr Leben hindurch. Und diese Geschichte geht so weiter durch die Patriarchen hindurch, bis wir diese ausführliche Geschichte haben von Josef, der irgendwann dann zurückblickt auf diese ganze Geschichte Gottes, wie Gott ihn geführt hat durch die Beziehung mit seinen Brüdern, die Brüder, die ihn verkauft haben in die Sklaverei. Und letztendlich auf beiden Seiten der Familie, Josef in Ägypten und der Rest in ihrem Land, sie viel Not erfahren, viel Leid erfahren, viel Sorge. Die Brüder, sie müssen mit dieser Schuld leben, ihren Bruder gehasst zu haben, ihn verkauft zu haben, ihn misshandelt zu haben, mussten ihren Vater anlügen, mussten weitere Schuld auf sich häufen, während Josef alleine als junger Mann in Ägypten leben muss, durch Not, Sklaverei, Gefängnis, durch Einsamkeit. Und gleichzeitig erlebt dieser Josef Gottes Wege, Gottes Führung. Und er reflektiert dann in 1. Mose 50 diesen Weg Gottes, was Gott getan hat, während seine Brüder Angst bekommen. Jakob stirbt und sie bekommen Angst. Josef wird sich noch an uns rächen für das, was wir ihm angetan haben. Und dann sagt er hier in 1. Mose 50, Vers 19, da sprach Josef zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Bin ich denn an Gottes statt? Ihr zwar hattet Böses gegen mich im Sinn, Gott aber hatte im Sinn, es gut zu machen, damit er täte, wie es an diesem Tag ist, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und nun, fürchtet euch nicht. Ich werde euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete zu ihrem Herzen. Also die Brüder, sie bekommen ja nochmal richtig Angst, richtig Panik. Was wird Josef tun, wenn der Vater gestorben ist? Aber Josef, er hat Ruhe. Er hat wahren Frieden im Herzen über das, was passierte. Und er sagt seinen Brüdern: Keine Sorge, ihr habt gesündigt. Ich weiß das. Ihr habt Böses getan. Ihr wolltet dieses Böse. Ihr habt es wirklich schlecht gemeint, aber Gott nicht. Gott hat es nicht schlecht gemeint. Gott hat nicht einfach das Böse zum Guten gewendet, sondern von Anfang an hatte Gott das Gute im Sinn. Er wollte es gut machen. Er wollte sich ein Volk vorbereiten. Ein Volk, das überleben kann. Ein Volk, das versorgt wird, das groß wird. Mit diesem Blick auf die Geschichte Gottes endet das erste Buch Mose. Der damalige Pharao, er schätzte Josef. Und er kannte Josef und hat es sehr befürwortet, dass seine ganze Verwandtschaft kommt und dass sie Land bekommen und dass es ihnen gut geht. Es ging ihnen sehr gut in diesem Land. Sie haben sehr viel Frieden gehabt. Es ging ihnen gut. Aber was dann folgt, ist das, was auch immer folgen muss. Was auch immer in unserem Leben folgen muss. Das Leben verändert sich. Vielleicht hat sich das Volk Israel gedacht: Okay, die schwere Zeit ist jetzt endlich vorbei. Die Hungersnot ist vorbei. Jetzt ist endlich Ruhe. Wir können wirklich Ruhe finden und wir können den ewigen Segen Gottes genießen. Unser Happy End so richtig auskosten. Jetzt kommt der Segen Gottes dann in vollen Zügen und wir können es so sehr genießen, bis wir dann irgendwann lebenssatt, zufrieden und glücklich sterben. Aber das Leben, so wie es ist, es verändert sich. Es bleibt nicht, wie es ist. Und es fragt uns auch nicht danach, ob wir damit okay sind. Es passiert einfach. Und wenn es Lebenslektionen gibt, die wir lieber früh lernen, dann sollte es das sein. Das Leben bleibt niemals so, wie es ist. Und deshalb sollten wir uns auch nicht daran festhalten. Manchmal entwickelt sich das Leben von Chaos, von Unordnung immerhin zu Ordnung und zu Frieden, so wie bei Josef und seinen Brüdern. Und wenn wir uns dann diesen Moment vorstellen, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gibt und wahre Aussöhnung geschieht, als Jakob dann kommt, als er seinen Sohn endlich sieht, diesen Freudenmoment, dann würden wir sagen, ja, am liebsten würden wir diesen Moment für immer festhalten, oder? Diese glückliche Familie, die wieder neu vereint ist, diesen Vater, der einst gebrochen war, jetzt wieder lebensfroh zu sehen. Ich kann mich gut erinnern, in meinem Leben habe ich oft diesen Moment erlebt, auch vor allem in der Ehe gemeinsam mit meiner Frau, dass wir etwas erlebt haben, wo wir besonders von Gott beschenkt waren oder einen besonders schönen Moment hatten und wir uns dachten, ja, diesen Moment würden wir gern festhalten. Wir würden gern für immer in diesem Moment verweilen, weil für diesen Moment oder für diese Zeit, für diesen Lebensabschnitt alle Sorgen weg sind, alle Nöte weg sind. und wir dieses Leben an dieser Stelle so sehr genießen. Und dann hängen wir uns gerne an solche Momente, nicht wahr? An diese Momente im Leben, wo alles so gut war, so schön war, wir so gesegnet waren. Wir erinnern uns dann gerne an diese Zeiten und wir erzählen dann einander in der Gemeinde von diesen Zeiten, wo alles so gut war. Schauen uns gerne Bilder aus dieser Zeit an. Und auf der anderen Seite erleben wir genau das Gegenteil davon. Das Leben holt uns immer wieder an anderen Stellen des Lebens ein und diese gefallen uns gar nicht. Das sind vielleicht dann eher Zeiten, in denen wir uns fragen, wann ist dieser Albtraum endlich vorbei? Wann sind diese dunklen Momente vorbei? Wann kann ich endlich wieder gesund sein, endlich wieder glücklich sein, endlich wieder Frieden in der Familie haben? Das sind nicht Bilder, die wir uns gerne angucken. Das sind nicht die Geschichten, die wir uns in der Gemeinde gerne erzählen würden. Zeiten des Leids, Zeiten der Niedergeschlagenheit, des Unfriedens. Unser Leben, unsere Umstände, unsere Gesellschaft, sie ändert sich ständig. Sie ist immer im Wandel, sie besteht aus Zyklen und aus Phasen. Früher waren wir einmal klein und mussten alle Dinge lernen, um irgendwann selbst Verantwortung zu übernehmen. Später dann in unserer Verantwortung müssen wir alleine im Leben stehen und diese Verantwortung tragen, die Dinge unseres Lebens im Griff halten. Irgendwann sind die Kinder klein und brauchen viel Fürsorge und wir müssen alles für sie tun. Aber wehe, du fragst sie im Teenageralter, ob du ihnen noch helfen kannst. Das wollen sie dann lieber nicht mehr hören. Und so erleben wir Zeiten der Phasen. Alles verändert sich. Nichts ist so, wie es früher mal gewesen ist. Die Zeiten, wo wir jung und stark waren, die sind irgendwann vorbei. Die Zeiten, wo wir immer nur gesund waren, sie sind irgendwann vorbei. Zeiten der Freude bleiben nicht für immer. Manchmal erleben wir viel mehr Zeiten der Niedergeschlagenheit und der Entmutigung als der Freude und Ermutigung. Unser Leben verändert sich. Und du und ich, wir können daran nichts ändern. Und sobald eine Zeit anbricht, die wir nicht gerne sehen, die wir nicht in unserem Leben haben möchten, versuchen wir uns krankhaft an dem festzuhalten, was noch vor kurzem so schön gewesen ist. Und wir fragen uns, ich will aber lieber in dieser Phase meines Lebens sein. Aber es geht nicht, wir können es nicht verhindern, wir können es nicht beeinflussen. Es entwickelt sich einfach. Das Leben verändert sich einfach, die Umstände verändern sich einfach, das ist so. Und das lernen wir hier auch am Volk Israel, es ist so, es verändert sich. Das Leben verändert sich. Zuerst erleben sie eine Zeit der Ermutigung und der Ruhe. Gott lässt ihr Volk wachsen, es geht ihnen gut, sie sind angenommen, sie bekommen Wertschätzung. Und dann ändert sich ihr Leben. Stück für Stück kommt mehr Not für sie. Sie werden auf einmal unterdrückt. Sie sind nicht mehr angenommen. Es geht ihnen auf einmal nicht mehr gut. Sie bekommen keine Wertschätzung mehr. Ihr Leben ändert sich. Und manchmal beeinflusst diese Lebensveränderung unser Leben und unser eigenes Herz, mit dem wir die Dinge unseres Lebens wahrnehmen, viel mehr, als wir meinen. Wenn wir dann Zeit der Not, Trauer und Bedrückung und vielleicht sogar des geistlichen Tiefgangs erleben, dann machen wir oft dasselbe. Wir projizieren diese Sichtweise auf Gott selbst. Wir übertragen diese Dinge, die in unserem Leben nicht mehr gut laufen, einfach darauf, was wir über Gott denken. Es beeinflusst unsere Sicht auf Gott. Und dann fragen wir uns ganz schnell, Gott, letztens war doch noch alles gut. Wo ist dein Segen geblieben? Gott, ich war mir eigentlich immer sicher, dass du mich liebst, aber wo ist deine Liebe jetzt? Warum lässt du dieses Unrecht in meinem Leben zu? Was habe ich getan, dass du so mit mir umgehst? Wir fangen vielleicht an zu klagen, aber Gott verändert sich nicht. Gott verändert sich nicht. Diese Geschichte hier, sie zeigt es uns so klar, unser Leben mag sich verändern, aber Gott tut es nicht. Auch wenn sich alle Dinge in meinem Leben verändern, sich Menschen abwenden, wir vielleicht Unfrieden irgendwo haben, Gott bleibt immer derselbe. Er verändert sich niemals. Und Gott hat sich auch nicht für das Volk Israel verändert. Er hat immer noch einen Plan und mit diesem Plan ist er noch lange nicht fertig. Er ist immer noch für sein Volk ein fester Halt, eine feste Burg, eine Zuversicht. Der Ort, an dem sie Sicherheit und Treue finden können. Auch wenn sich Dinge in unserem Leben verändern mögen, Gott bleibt immer noch derselbe. Manchmal ist unsere Sichtweise auf unseren Gott, an den wir glauben, so sehr damit verbunden, was Gott uns gibt oder er uns nicht gibt. Mit unseren Augen und mit unserem Fleisch verbunden. Dass wir dann gut oder nicht so gut auf Gott blicken. Aber wir dürfen Gott nicht darauf beschränken, was er uns gibt oder was er tut, sondern vielmehr, wer er ist. Wir blicken Gott oft mit dem an, wie es uns in unserem Leben geht, und das projizieren wir dann auf ihn. Wichtiger ist eigentlich, wer ist dieser Gott? Er hält alle Dinge in seiner Hand, zu jeder Zeit. Und es gibt nichts in diesem Universum, was ihm entgleiten könnte, was ihm aus den Fingern rutschen könnte. Gott hört zu jeder Zeit, Gott handelt zu jeder Zeit. Und er sieht die Dinge, die uns beschäftigen, sieht die Dinge, die uns schwerfallen, und er weiß, was er tut und nicht tut, weiß, was er zulässt oder nicht zulässt. Es ist so, wie wenn Gott einzelne Kapitel für unser Leben geschrieben hat. Wir durchleben irgendwie diese Kapitel, diese Lebensabschnitte, und die einen gefallen uns besser als die anderen. Und wir mögen vielleicht einige Kapitel herausstreichen und sie aus unserem Lebensbuch entfernen, aber es ist immer noch Gott, der sie geschrieben hat. Immer noch Gott, der sie gewollt hat für unser Leben. Es ist wie ein Drehbuch für eine lange Serie. Wir kennen und sehen nur einen Teil. Wir sind gefangen, gebunden in unserer eigenen Folge, die wir durchleben. Aber Gott hat all das geschrieben und Gott weiß alles vor sich. Das Volk Israel hat an Kapitel 1 noch keine Ahnung, was Gott noch mit ihnen vorhat in diesem Land Ägypten. Sie haben noch keine Ahnung, dass schon bald ein Mann kommen wird, der vorhat, sie zu befreien, ein von Gott Gesandter. Sie haben keine Ahnung, wie viel Gott tun wird in diesem Land, wie viele Götzen Ägyptens er noch niederstrecken wird. Sie haben von all dem keine Ahnung. Sie haben keine Ahnung, wie Gott sie trockenen Fußes durch dieses Meer führen wird und wie er alle die Ägypter, die ihn nachjagen, vernichten wird. Sie haben keine Ahnung davon, wie Gott sie in der Wüste ernähren wird, wie Gott sie in das verheißene Land führen wird. Sie haben noch keine Ahnung davon, wie Gott ihnen seine Herrlichkeit zeigen will. Aber für Gott steht das schon lange fest. Für Gott ist das schon lange sicher. Sie können es nicht sehen, sie sind in ihrem eigenen Kapitel gefangen, aber Gott hat all das schon notiert. Wir erkennen in unserem Leben nur diesen kleinen Teil. Und manchmal, wenn sich die Umstände ändern, möchten wir gern unsere ganze Geschichte verändern, aber wir dürfen Gott vertrauen, denn er hat auch unser eigenes Buch geschrieben, das wir durchleben. Diese Geschichte hier ist für das Volk Israel zunächst noch ein Geheimnis. Aber Gott wird sie dort hindurchführen, um ihnen aufzuzeigen, ich habe mich nicht verändert. Ja, euer Leben hat sich verändert. Euer Leben erlebt eine Wandlung, aber ich habe mich nicht verändert. Ich bin immer noch derselbe. Das Zweite, das wir hier sehen können, ist, Gottes Verheißungen halten stand. Es geschieht also das, was immer passieren muss. Menschen sterben. Und so stirbt auch Josef und seine Brüder sterben alle. Und so ist es auch mit den Menschen, die uns vorausgegangen sind. Irgendwann sind sie nicht mehr da. Vorbilder sterben. Menschen, die uns vorausgelebt haben, sterben. Menschen, die uns geprägt haben, Menschen, die uns beeinflusst haben, sie sind irgendwann nicht mehr da. Sie gehen uns voraus. Aber Gottes Plan geht weiter. Gott stirbt nicht mit diesen Menschen. Gottes Wort ist nicht nur an diese einen Menschen gerichtet, die uns vorausgegangen sind, sondern es hat heute noch Gültigkeit. Gott hat den Vorfahren von Israel verheißen, dass sie eine große Nachkommenschaft bekommen werden und Gott sie segnen würde und sie fruchtbar werden würde und sie wachsen würden. Und dann in Vers 7 lesen wir das. Und die Kinder Israel, sie waren fruchtbar und wimmelten und vermehrten sich und wurden sehr, sehr stark und das Land wurde voll von ihnen. Also das, was Gott ihnen hier verheißen hatte, vorher schon, das passiert hier eins zu eins. Dazu steht Gott. Das passiert, was er gesagt hat. Er steht zu seinem Volk und er steht zu seinem Wort und Gott verändert hier seine Verheißungen nicht. Er macht nicht irgendwann einen Rückzieher, weil er denkt, es war nicht gut genug durchdacht gewesen, sondern sein Wort geht genauso in Erfüllung, wie Gott es geplant hat, wie Gott es gewollt hat. Wisst ihr, bei mir zu Hause kommt es regelmäßig vor, würde ich sagen, recht regelmäßig, müsst ihr meine Kinder fragen, dass irgendetwas passiert und ich meinen Plan ändere und dann meine Kinder zu mir kommen und sagen, Papa, du hast es aber versprochen. Du hast aber gesagt, dass wir das machen. Was dann aus meiner Seite folgt, ist meistens ein Ausweichmanöver. Ich frage, ach wirklich, habe ich das wirklich gesagt? Und dann kommt meistens raus, ja, ich habe es wirklich gesagt. Es gibt dann meistens Zeugen, die das bestätigen können. Und sie haben meistens recht, ich habe es wirklich gesagt. Aber irgendwas in meinem Leben hat sich verändert. Ich habe meinen Zeitplan nicht einhalten können oder es ist etwas dazwischen gekommen oder sonst was. So habe ich ihnen zuvor verlockende Angebote vorgeschlagen, die ich dann selbst nicht wirklich ausführen konnte, die ich nicht immer eingehalten habe. Und dann erinnern sie mich liebevoll daran und sagen, weißt du noch, du hast es uns versprochen. Und dann muss ich meistens mir eine neue Möglichkeit suchen, wie ich ein zweites Wort aufbauen kann und dieses zweite Wort dann möglichst versuche auch einzuhalten. Und das ist eine Situation, die wir niemals bei Gott erleben werden. Ich als unvollkommener Vater kann oft mein Wort brechen und tue es auch. Aber Gott wird das niemals tun. Gott wird niemals eine Situation in unserem Leben erleben müssen, wo er sagt, ah, da habe ich was verpasst. Ich habe es ihm doch versprochen. Ah, das hätte ich doch anders. Das habe ich doch anders gewollt. Und jetzt ist es doch so passiert. Nein, egal was in unserem Leben passiert, was uns zustößt oder wie es uns geht, wir werden Gott niemals an sein Wort erinnern müssen, weil er es vergessen hätte. Er weiß es genau und er hält sein Wort. Nur hält er sein Wort, wie er will. Es ist nicht immer so, wie wir es uns vorstellen. Manchmal führt Gott sein Wort anders aus, als wir es gedacht haben, als wir es uns gewünscht haben, als wir es erwartet haben. Aber Gottes Verheißungen, die bleiben standhaft. Und er führt sie bis dahin, dass er alles bis ins kleinste Detail erfüllt, wie er es verheißen hat. Das Volk Gottes wusste ganz genau um Gottes Verheißungen. Er wusste, dass Gott sie segnen wollte und dass er ihnen eine große Nachkommenschaft geben wollte, aber sie wussten nicht, unter welchen Bedingungen er das tun würde oder dass sie dadurch durch ein tiefes, dunkles Tal gehen müssten, wodurch sie so wachsen sollten. Aber es wird so sichtbar, wie Gott sein Wort hier erfüllt. Zuerst kommen sie mit etwa über 70 Seelen nach Ägypten. Und dann in Kapitel 12, Vers 37, da lesen wir genau diesen Moment, als das Volk Israel ausbricht. Und die Kinder Israel brachen auf, in 2. Mose 12, 37, von Ramses nach Sukkot etwa 600.000 Mann zu Fuß. Die Männer ohne die kleineren Kinder. Was etwas mit etwas mehr als 70 Seelen angefangen hat, wächst auf eine Zahl über 600.000 Menschen. Die haben wahrscheinlich kein großes Verwandtschaftsfest mehr gefeiert, so groß wie sie geworden sind. Gott wirkt in seinem Wort und Gott erfüllt das, was er verheißen hat. Er schenkt ihnen eine große Nachkommenschaft, er segnet sie, er macht sie fruchtbar. Wenn also unser eigenes Leben sich ständig verändert, und wir niemals eine Garantie haben über die Dinge, die wir lieben oder die wir schätzen oder die genießen, sollten wir uns vielmehr nicht daran aufhängen, nicht daran festhalten, was wir in unserem Leben gerade so schätzen und genießen, sondern vielmehr daran, was Gott in seinem Wort sagt. Wir klammern uns sehr gern an die Dinge, die Gott uns für den Moment geben will. Wir klammern uns sehr gerne an den Segen, den er uns gibt. Wenn sich unser Leben dann mal ändert, dann sind wir schlecht drauf oder brechen zusammen. Anstatt dass wir uns viel mehr daran festhalten, was Gott in seinem Wort sagt. Das Volk Gottes erlebt Phasen im Leben, die sehr schwer für sie sind. Zeiten, in denen die Familie von Jakob drohte auseinanderzubrechen. Beziehungen dazu drohten, die Familie zu spalten. Aber Gottes Wort ist sehr genau und sehr präzise. Schaut nochmal auf die Begriffe in Vers 7. Kinder Israel waren fruchtbar, erstens fruchtbar, zweitens wimmelten, drittens sie vermehrten sich und viertens wurden sie sehr, sehr stark und fünftens wurde das Land voll von ihnen. Also der Autor will hier unmissverständlich klarstellen, das passiert hier zu 100% von dem, was Gott gesagt hat. 5 Aspekte, mit denen verdeutlicht werden sollte, wie das Volk Gottes gewachsen ist. Als Gott den Auftrag gab, dass die Erde voll werden soll von Menschen und die Menschen gesegnet sein sollen, finden wir all diese Worte wieder. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Die ganze Erde soll voll mit den Menschenkindern wimmeln und das Land soll voll von euch werden. Nur diese Worte, dass sie sehr, sehr stark sind, finden wir nicht wieder im Schöpfungsbericht. Gottes Wort ist das, was hier zu 100% sich entfaltet, mitten unter diesem Volk, das zwar selbst durch eine schwere Zeit hindurchgeht. Obwohl diese Situation für das Volk sich ändert, der Pharao, der neue Pharao, er kommt an die Macht und er kennt Josef nicht mehr, interessiert sich nicht mehr dafür, was Josef Gutes in Ägypten getan hat. Das Leben wird für dieses Volk, wir werden es in den nächsten Wochen sehen, jetzt immer schwerer werden. Aber Gottes Wort ändert sich nicht. Gottes Wort ändert sich nicht. Auch wenn die Umstände wirklich schlimm werden und schwer und furchtbar, kann dieses Volk immer noch darin ruhen, was Gott ihnen verheißen hat. Und so können wir es auch in unser eigenes Leben übertragen und sehen, es gibt da Situationen und Lebensphasen im Leben eines Christen, da kann dir nichts anderes Trost geben, Hoffnung geben, Ermutigung geben als Gottes Wort alleine. Dann bist du an einem Moment deiner eigenen Verzweiflung oder deiner eigenen Einsamkeit, da kann dir niemand anderes helfen als das Wort Gottes. Da gibt es nichts, was dein Herz beruhigen kann, was dir die Sorge nehmen kann, was dir wirklich ein Wort des Trostes sein kann. Es spielt keine Rolle. Du kannst anderen Menschen dann nicht mehr zuhören. Ihre Worte sind dann nur leer und sie können dich sowieso nicht verstehen. Es gibt diesen Moment im Leben eines Christen und viele durchleben ihn. Da kann nur noch Gottes Wort dich trösten. Da kann nur Gottes Wort noch dir irgendeine Gewissheit zusprechen oder dir einen Trost geben. Das ist deshalb so, weil Gottes Wort ins Herz eindringt, weil Gottes Wort unser Herz berührt und unser Herz öffnen kann. Da, wo der wahre Schmerz ist, da, wo die wahre Sorge und die Not tief in uns ist, kann Gottes Wort in uns hineinsprechen und dort Wärme und Ruhe schaffen. Nichts anderes, im Prinzip kann nichts anderes in unserem Leben uns diese Ruhe geben, außer das Wort des lebendigen Gottes. Wenn es dir selbst nicht gut geht und du durch eine dunkle Zeit in deinem Leben gehst, dann schauen wir oft auf Menschen. Schauen wir oft auf Menschen und manchmal erwarten wir auch von Menschen, dass sie unsere Probleme lösen. Aber sie können es nicht. Sie können es nicht, nur Gott kann es und er redet durch sein Wort in unsere Herzen. Unser Leben verändert sich. Es entwickelt sich. Und dennoch bleibt Gottes Wort standhaft in unserem Leben. Was sonst? Was sonst sollte einem Gläubigen Kraft geben können, im Glauben zu leben, wenn nicht das, was Gott verheißen hat? Gottes Verheißungen durchleben alle Dinge. Wie schnell müssen wir unser eigenes Wort brechen, weil sich etwas verändert hat? Da reicht schon ein Wetterumschwung oder ein Stau oder andere Kleinigkeiten, die uns aufhalten. Und wir sind bereit, unsere eigenen Tagespläne umzuwerfen. Aber das ist für Gottes Wort nicht relevant. Gott geht mit seinem Wort nicht um, wie wir mit unserem Wort. Sein Wort hält stand. Und sein Wort führt seine Kinder durch die tiefsten Täler ihres eigenen Lebens. Es gibt keine Katastrophe, kein Unglück, kein Verbrechen. Kein Verbrechen dieser Welt kann Gottes Wort aufhalten, es zurückhalten, es zunichte machen oder ungültig stimmen. Gottes Wort steht fest und Gottes Wort hält stand, egal was wir tun, egal was uns begegnet. Egal wie tief wir gesunken sind, egal wie schlecht es uns geht, egal wie alleingelassen wir uns fühlen, Gottes Wort hält stand. Warum halten wir uns oft an Dingen fest, die nicht standhalten? Warum halten wir uns oft an Dingen fest, die so ungewiss sind? Anstatt uns an dem einen festzuhalten, das für immer feststeht, selbst wenn die Welt untergeht und die Welt zunichte gemacht wird, nicht ein einziger Buchstabe des Wortes Gottes wird ausgelöscht werden. Und das sehen wir hier. Die ganze Welt der Israeliten in Ägypten bricht zusammen. Aber Gott führt sein Wort treu aus. Den dritten Aspekt, den wir sehen können: Das Böse kann einen souveränen Gott nicht aufhalten. Das lesen wir vor allem ab Vers 9. Da lesen wir sehr viel Angst. Wir sehen Angst in Ägypten durch das Wachstum von Israel. Die Israeliten, sie werden immer stärker und zahlreich. Und in Vers 7 wird das sehr deutlich, dass mehrfach verstärkt wird. Sie wurden sehr, sehr stark. Sie wurden sehr, sehr stark, überaus mächtig. Dieses Volk war so reich gesegnet von Gott selbst. Und er gab ihnen wahre Stärke. Eine Stärke, die für die Ägypter sehr beängstigend war, sehr besorgniserregend war. Nun, wenn eine Gefahr im Leben wächst, dann muss man sehr klug sein. Und das dachte sich der neue Pharao auch selbst. Und er beginnt damit, dieses Volk zu unterdrücken, es niederzubeugen durch Sklavenarbeit. Wenn es ihnen so richtig schwer machen kann, in diesem Land zu leben, dann werden sie wahrscheinlich nicht weiter wachsen. Also einfache Mathematik: Wenn man dem Volk Gottes viel Leiden zufügt, dann werden sie kleiner, haben keine Freude mehr und werden weniger Kinder bekommen. Aber so sollte es nicht laufen. Und so ist es eigentlich auch noch nie gelaufen, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, wie das Volk Gottes sich ausgebreitet hat durch die Verfolgung in Jerusalem. War es eigentlich das Beste, was dem Volk Gottes hier passieren konnte in Apostelgeschichte 8 und 9. Und hier wird es dann so deutlich in Vers 12. Aber so sehr sie es drückten, so vermehrte es sich und so breitete es sich aus, und es graute ihnen vor den Kindern Israel. Was hier so besonders ist: Das Volk blieb nicht nur gleich, sondern es wurde immer stärker, es breitete sich immer mehr aus. Je schwieriger die Arbeit für sie wurde, je mehr sie unterdrückt wurden, desto zahlreicher wurden sie, desto mehr haben sie sich ausgebreitet. Und dann rief das eine Reaktion dieser Ägypter hervor: Es graute sie vor ihnen. Sie bekommen panische Angst. Und sie gehen immer weiter in diesen Kampf gegen dieses Volk, das immer noch so sehr gesegnet ist von Gott, immer noch so zahlreich ist. Und sie zwingen sie letztendlich mit Härte und mit Schwierigkeiten, und sie machen ihnen das Leben bitter. Das Leben nicht mehr lebenswert durch schwere Arbeit für den Pharao. Aber sie haben keinen Erfolg. Sie haben keinen Erfolg, Gott aufzuhalten, wie er sein Volk hier baut. Das ist das, was wir immer wieder sehen, durch die ganze Schrift eigentlich hindurch, dass das Böse vor allem dort sichtbar wird und herauskommt, wo Gott wirkt. So viel wir die Bibel lesen, können wir das wahrnehmen: Da, wo Gott beginnt zu wirken, wachsen besonders viele Anfeindungen und Hindernisse. Das Böse wird dort so lange nicht als böse gesehen, bis Gott seine gute Hand ausstreckt. Erst da, wo das Gute existiert, das Gute wirkt, da kommt auch das Böse dann heraus, aus all den Löchern herausgekrochen, um sich zu zeigen. Wisst ihr, mein Auto ist für mich so lange nicht schmutzig, bis ich in den Gottesdienst komme und der Bruder neben mir parkt, der sein Auto auf Hochglanz poliert hat. Und ich muss dann immer schauen, dass ich möglichst bei den Geschwistern parke, die ein ähnliches Auto mit einem Verschmutzungsgrad wie ich haben, damit es nicht so sehr auffällt. Dann stört mich das Böse gar nicht, das an meinem Auto haftet. So ist es auch mit dem Bösen. Es versteckt sich und es wirkt einfach unter den Seinen. Aber da, wo Gott eingreift, da, wo Gottes gütige und gnädige Hand ausgestreckt wird, wo er wirkt durch Wahrheit, durch Aufrichtigkeit und durch Treue, da kommt überall das Böse hervor. Solange ein Zimmer dunkel und unordentlich ist, mag es dich nicht interessieren. Aber wenn dort Licht hineinkommt und ein helles Licht hineinstrahlt in dieses Zimmer, wird alles sichtbar, wird alles an die Oberfläche gebracht. Und so ist das auch hier. Gott segnet dieses Volk und bewirkt die Erfüllung seines Wortes. Und das Böse kommt überall hervor und will Gott daran hindern, will sich gegen Gott erheben, will mitwachsen und sich gegen den mächtigen Schöpfer und Erhalter aller Dinge auflehnen. Aber er kann es nicht, er vermag es nicht. Manchmal stellen wir uns Gottes Wirken einfach vor wie eine mächtige, gewaltige Kraft. Gott ist stark und mächtig Und die anderen Mächte, die in der Welt wirken, die sind auch groß. Und wir merken das auch vielleicht in unserem Leben durch Versuchungen, durch Sünde, durch viele Dinge, die in der Welt auch ablaufen. Und wir sind so gespannt auf das Ende. Wer wird siegen, das Böse oder das Gute? Aber so ist es nicht. Das Böse hat schon lange verloren. Nur weiß es das noch nicht. Es wirkt und arbeitet dort, wo auch Gott wirkt und arbeitet. Aber es kann niemals durch seine Hand siegen. Diese Botschaft können wir auch so gut auf unser Leben übertragen. Da, wo Gott wirkt, da, wo Gott in unserem eigenen Leben, in unserem eigenen Herzen uns falsche Sichtweisen aufzeigt in unserem Leben, uns von Sünde überführt, uns zeigt, wer wir vor ihm sind, da wird es dann richtig gefährlich. Weil dann ist die Sünde umso verlockender. Und sie hängt sich in unserem Leben fest und sie will nicht, dass wir uns von ihr abkehren. Sie will nicht, dass wir einen Bruch mit dieser Sünde haben. Sie will uns so sehr festhalten, wie sie nur kann, dass wir nicht kompromisslos zu Gott übergehen. Vorher haben wir die Sünde einfach so getan, bevor wir Gott begegnet sind. Es war für uns nicht schlimm. Es war für uns nicht schlecht, wir haben sie einfach getan. Wir haben uns nicht gefragt, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Aber jetzt kämpft auf einmal unser inneres Wesen. Und das können wir hier im Volk sehen. Das Böse versucht, Gottes Pläne zunichte zu machen und gegen Gott sich aufzulehnen. Aber es bringt nicht viel, denn Gott hat schon lange beschlossen, was er tun wird und was er tun will. Und seine Pläne stehen fest und niemand kann diese Pläne durchkreuzen. Wir müssen nur etwas weiter in diese Geschichte gehen und sehen, dass Gott seinen Plan in allem verwirklicht, mitten unter den Menschen. Und egal, welche Ausreden sie finden, egal, was sie tun wollen, sie können Gott nicht daran aufhalten. Denken wir an Mose, der in wenigen Kapiteln berufen wird als Anführer des Volkes. Er findet viele Ausreden und sagt, oh Gott, falsche Person, falscher Ort. Ich bin's nicht. Und er versucht, sich herauszureden und sagt, ich kann nicht reden und ich bin dort nicht so beliebt und so weiter. Und er bringt viele Ausreden, aber am Ende geht er trotzdem, oder? Am Ende geht er trotzdem. Der Pharao, er will Gottes Volk nicht ziehen lassen. Und er ist bereit, so viele Opfer zu bringen und das ganze Land leiden zu lassen. Hauptsache, er gewinnt gegen Gott und am Ende stirbt in jedem Haus Ägyptens ein Mensch. Ein großes Massaker an den Götzen und am Pharao in Ägypten, das Gott an ihn vollzieht. Und am Ende, was passiert? Gottes Volk zieht einfach aus diesem Land. Das Volk, es muss im Vertrauen zu Gott durch das Meer hindurchziehen. Und Gott hält es einfach offen. Und kein Israelit stirbt, während alle Ägypter sterben, die ihn nachjagen. Das ist das, was Gott tut. Das Böse, es versucht, sich gegen Gott aufzulehnen. Es versucht, Gott einen Strich durch die Rechnung zu machen. Aber es geht nicht. Gott wirkt durch seinen Plan und es kann nicht aufgehalten werden durch Böses in dieser Welt. Wir sehen einen Gott, der auch einen Plan für unser Leben hat. Und wir dürfen wissen, egal wie viel Böses uns in unserem Leben passiert, egal wie viele Menschen uns Böses antun wollen, egal wie viel Leid wir erfahren, wie viel Schwierigkeiten und Nöte wir erfahren, es kann unseren Gott nicht aufhalten, das Gute in unserem Leben zu wirken. Denn das Böse, es handelt aus Angst. Das Böse handelt aus Angst. Das ist das, was wir auch hier sehen können. Der Text zeigt uns, die Ägypter, sie haben Angst vor den Israeliten. Ihre Angst ist so groß, dass sie irgendwann zum Problem für die Ägypter werden. Also fangen sie an, sie zu unterdrücken, sie fangen an, sie zu schwächen. Aber nichts passiert, sie schaffen es nicht. Also bekommen sie immer mehr Angst. Und ihre Angst treibt sie dazu an, ihre Macht an ihnen zu missbrauchen. Das ist das, was wir in der Schrift so oft sehen, oder? Diese Grundlage, sie ist so deutlich in der Schrift. Das Böse, das handelt nicht, weil es denkt, dass es stärker ist als Gott, handelt nicht, weil es denkt, dass es selbst gut ist, sondern handelt aus Angst. Das ist das, was die Schrift lehrt. Jakobus selbst, er sagt es so gut in Jakobus 2, Vers 19, als er über den Glauben spricht, da stellt er diese Frage, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Ja, die Dämonen glauben das auch, aber sie zittern. Sie zittern, sie haben Angst vor diesem Gott.
Johannes selbst lehrt im ersten Johannesbrief, dass Furcht mit Strafe zu tun hat. Und wer sich fürchtet, wer eine Furcht hat, dem ist die Liebe Gottes noch nicht vollendet. Denn die Liebe, die in uns wirkt, die Liebe Gottes treibt die Furcht in uns aus. Furcht ist immer etwas, das mit Strafe, das mit Gericht zu tun hat, sagt Johannes. Oder denken wir einmal an diesen Mann, der mit vielen unreinen Geistern besessen war. Als er Jesus sieht, fällt er vor ihm zu Boden. Er fürchtet sich und die Dämonen fürchten sich vor ihm und bitten ihn, in diese Herde Schweine fahren zu dürfen. Egal wie böse das Böse ist, es muss dem lebendigen Gott gehorchen. Das Böse kennt diesen Gott und muss ihm gehorchen. Aus Angst werfen sie sich vor ihm nieder. Sie handeln. Alles, was sie tun, ist Angst. Das Böse handelt nicht, weil es denkt, stärker als Gott zu sein, sondern aus Furcht vor ihm. Und sie tun alles, was ihnen möglich ist, um dem zu entkommen, was bevorsteht. Und so dürfen wir, wenn wir die Schrift lesen und uns das immer wieder neu begegnet, auf diesen Heiland blicken, der unaufhaltsam wirkt. Manchmal genau dann in unserem Leben, wenn wir unser Leben anschauen und die Dinge, die darin geschehen, und wir sagen, es gefällt mir gar nicht. Ich will diese Zeit nicht durchleben. Ich will nicht, dass es mir so geht. Dann fragen wir uns vielleicht manchmal, wie schon anfangs diese Frage gestellt, wie bin ich hier nur hergekommen? Wie bin ich nur darin gelandet, dass es mir jetzt so geht, wie es mir geht? Mir ging es doch letztens schon gut. Und vielleicht hat das Volk Israel sich genau diese Frage gestellt, wie sind wir nur hierher gekommen? Wie konnte das nur passieren, dass es so gut angefangen hat und jetzt so schlimm endet? Aber Gott stellt sich niemals diese Frage. Gott muss sich mit dieser Frage niemals konfrontieren, denn er weiß, wie die Dinge laufen und er weiß, wie sie in Zukunft laufen werden, auch in dieser verdorbenen Welt, in der wir selbst leben. Und manchmal ist es nicht so sehr entscheidend, was wir tun oder was wir tun wollen, sondern vielmehr entscheidender, was Gott tun will, was Gott tun wird. Wir sind meistens so sehr beschränkt darauf und konzentriert darauf, was in unserem Leben nicht so gut läuft und hängen uns an diesen Dingen auf und sehen gar nicht, was Gott dabei tun will. Manchmal ist das Böse gar nicht von außerhalb. Manchmal kommt das Böse gar nicht von außerhalb herein, sondern manchmal ist es unser eigenes Herz, das versucht, sich gegen Gott aufzulehnen. Das Dinge nicht einsehen will, das Dinge nicht akzeptieren will. Aber das hält Gott nicht auf, denn er handelt uns gegenüber in Liebe und in Fürsorge. Und so gibt es vielleicht Dinge, die wollen wir nicht loslassen. Sünden, die wollen wir nicht sein lassen. Aber Gott wirkt unaufhörlich in unserem Herzen. Sein Wort hört nicht auf zu wirken. Er spricht weiterhin durch sein Wort, um uns anzusprechen. Sagen, schau mal hier, schau mal da. Und er möchte mit seiner Liebe unser Herz erreichen, mit seiner Liebe unser Herz weich machen, um es dort hineinsprechen, dort wirken zu lassen. Aber sind wir heute noch bereit, das zu sehen? Können wir es uns heute noch leisten, von unseren Lebensumständen, von unseren Lebensphasen, von unserem eigenen Wohlbefinden wegzuschauen? Wegzuschauen, auf diesen Gott hinzuschauen. Ja, unser Leben verändert sich. Ja, vielleicht erlebst du eines Tages Phasen, vielleicht geht es hier gerade blenden und du weißt gar nicht, warum ich das hier sage. Ich sage das, weil es heute hier in diesem Text vorkommt. Wir schauen sehr gern auf diese Phasen, anstatt auf Gott zu blicken. Sind wir bereit, es heute noch zu sehen? Bereit, wegzuschauen von dem, was uns so schwer fällt, wegzuschauen, was uns entmutigt und zu dem hinzuschauen, der alles fügen wird und lenken wird? Ich will uns heute ermutigen, dass wir über diese drei Erkenntnisse neu staunen, aber sie auch neu mit hineinnehmen in unser Herz. Dass Gott immer noch derselbe ist. Dass, wenn sich ja auch unsere Lebensumstände ändern und es so aussehen würde, als würden wir den Segen Gottes verlieren oder Gott uns bestrafen würde, weil wir etwas falsch gemacht haben, dürfen wir viel mehr darin wissen, nein, mein Gott verändert sich nicht. Er verändert sich niemals. Er ist immer noch derselbe und deshalb dürfen wir ihm vertrauen und dürfen vertrauensvoll, und das werden wir dann auch im nächsten Text sehen, zu ihm hin leben, weil wir sicher sein dürfen. Unser Gott liebt uns. Er ist ein fürsorglicher Gott, ein gnädiger Gott, der uns trägt und der uns annimmt und der uns mit ewiger Liebe liebt, wenn wir gerettet sind. Aber wir dürfen auch wissen, dass Gottes Verheißungen uns durchtragen. Sie tragen uns durch in Zeiten der Not und Zeiten des Leids. Wenn wir nichts anderem vertrauen können, dürfen wir seinem Wort vertrauen und wissen, dass es uns durchträgt, wissen, dass es uns stärkt, wissen, dass es uns ermutigt. Lasst uns aufhören, auf die Dinge zu vertrauen, die uns sowieso enttäuschen werden, die uns sowieso im Stich lassen werden. Lasst uns daran hängen, was ist und was für immer bleiben wird. Und auch diese dritte Erkenntnis, das Böse, egal wie groß es ist, egal wie viel Böses auch selbst in meinem Herzen ist, in meinem Umfeld, kann meinen Gott nicht aufhalten, weil er über allem steht und weil er absolut vertrauenswürdig ist. Während das Böse aus Furcht handelt, dürfen wir durch Liebe handeln. Das Volk Gottes durchlebt hier Gottes Wirken. Erlebst du das auch? Gott wirkt. Gott tut diese Dinge. Aber wir sind oft nicht bereit, ihn dabei zu sehen. Dieser Text, der ist hier so sehr darauf fokussiert, das Böse aufzuzeigen und die Wirkung, die im Volk Israel geschieht. Aber was im Hintergrund geschieht, ist genau das, was wir sehen. Gott verändert sich nicht. Gottes Wort tritt in Kraft. Und nichts Böses kann ihn aufhalten. Wenn wir Abschnitte wie diesen lesen und ihn verinnerlichen, dürfen wir immer wieder neu genau diese Erkenntnisse, die wir über Gott gewinnen, die wir über Gott sehen, in diesen Erkenntnissen ruhen und in diesen Erkenntnissen auch zur Ruhe finden. Es macht einen Unterschied, ob wir diese Dinge nur wissen, mit unserem Verstand einmal ergriffen haben oder ob wir uns Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Zeit nehmen, in diesen Erkenntnissen zu ruhen. Denn wenn wir lernen, in diesen Dingen zu ruhen und darin sicher zu sein, darin fest überzeugt zu sein, dann werden genau diese Erkenntnisse über Gott uns auch durch dunkle Zeiten in unserem Leben hindurchführen, weil wir ihn durch und durch kennen und weil wir absolute Gewissheit haben und überzeugt sind, dass dieser Gott sich nicht verändert, sondern sein Wort absolut ausführt und für uns und für die Welt unaufhaltbar ist. Amen. Lasst uns noch gemeinsam aufstehen und jeder, der beten möchte, darf es gerne tun. Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich, dass du über allem stehst, dass wir auf dich blicken dürfen, auch wenn Dinge in unserem eigenen Leben sich verändern, und möchten dich bitten, Herr, führe du uns in unseren Gedanken dahin, dass wir in diesen Erkenntnissen immer mehr ruhen dürfen und sicher sein dürfen, dass die Antwort für all das in dir liegt, Herr. Wir danken dir, dass du uns auch durch dein Wort tröstest, ermutigst, stärkst und wir in jeder Lebenssituation, die uns begegnet, in dir Ruhe finden dürfen für unsere eigenen Herzen und Seelen. Und dir sei die Ehre dafür. Amen.